Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Im Oktober 2019 wurde der Dannröder Wald aus Protest gegen die Rodung für den Bau der A49 besetzt. Eine Waldbesetzung bedeutet gelebter Widerstand, Möglichkeitsraum zum Ausprobieren des guten Lebens, Organisieren mit vielen neuen Menschen, direkte Aktion, Träume, Wildheit und Freude. Aber eben auch Räumung, also Angst, Gewalt und Repression. Ab Oktober 2020 wurde der Wald geräumt. Rund um die Uhr wurden die Rodungsarbeiten durch Cops begleitet. Zeitweise mehr als 2000 pro Tag. 29 Tage hat es gedauert. Auf mindestens 31 Millionen Euro werden die Kosten dafür vom hessischen Innenministerium geschätzt. Der Wald ist gerodet. Die Eindrücke aus der Zeit der Besetzung sind aber noch lebendig. Bei den Besetzerinnen flattern mittlerweile regelmäßig die Bußgeldbescheide und Strafbefehle ein. Wir sprechen in unserer Oktobersendung mit Jule von der Haftunterstützung Hessen, welche sich zur Aufgabe gesetzt hat, der Repression mit kollektiver Kraft zu begegnen. Wir haben das Gespräch am 29. September aufgezeichnet und kurze Zeit später, am 1. Oktober, gab es eine bundesweite Filmvorführung in über 100 Städten, welche den Film Ella, ein Dokumentarfilm gegen die Lügen von Polizei und Justiz, zeigte. In dem Gespräch wird auch immer mal wieder auf Ella eingegangen. Ella ist eine Person, welche im Kontext der Waldbesetzung verhaftet wurde und seit dem 26.11.2020 eingesperrt ist. Sie wurde kürzlich zu 27 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Im Dezember diesen Jahres starten die Berufungsverhandlungen am Landgericht Gießen. Ihr könnt den Film zu Ella auf dem Blog der Haftunterstützung Hessen, also freedomall.blackblocks.org, schauen. Thank you.
ich bin Jule. Ich bin Teil der Haftunterstützung Hessen. Ich bin, ja, würde mich als Klimaaktivist und politisch engagierten Menschen beschreiben, schon oberhalb der 55, also ich bin eher so bei der Garondo-Aktivistisch-Szene anzusiedeln und lebe in einem offenen Gartenprojekt mit Menschen zusammen, die politische, soziale also einen Anspruch haben, neue Lebensformen, alternative Lebensformen, die den Menschen zugewandt sind, zu entwickeln und zu leben. Genau, ich glaube, das bin ich.
Ja. Sehr schön. Magst du uns erklären, was die Haftunterstützung ist?
Mhm. Also die Haftunterstützung Hessen hat sich, so wie sie jetzt ist, entwickelt aus der Dani-Besetzung. Und zwar hat sich aus diesem Besetzungsszenario raus der Ermittlungsausschuss entwickelt. Das waren Menschen, die in Gewahrsam kamen oder rechtliche Unterstützung brauchten, so begleitet haben. Das war auch ein festes Team, die auch jetzt in der Haftunterstützung aktiv mit sind, die einen GESA-Support organisiert haben, die den Kontakt zu Anwältis organisiert haben, die also so Kommunikation und Leitstelle war zwischen Besetzung, zwischen Anwältis, Staatsgewalt, genau, diesen Repressionsmechanismen. Dazwischen hat sich EA gesehen und arbeitet ja auch immer noch. Und die Haftunterstützung hat da gegriffen, wo es klar drum ging, Menschen sind Repressionen ausgesetzt, jedweiliger Art, und wie können wir da unterstützend arbeiten. Ne? Und im Moment ist es so, oder zurzeit ist es so, dass wir verschiedenste Ansätze haben. Also wir arbeiten sehr offensiv. Wir empfehlen Menschen, keine Einzelgeschichten zu machen. So, also ich kriege einen Brief und gehe damit zum Anwalt, sondern zu sagen, sammelt die Sachen, lasst uns gemeinsam gucken, wie wir eine Lösung finden. Wir sind vernetzt mit Anwälten, wir sind vernetzt mit der Roten Hilfe, wir sind vernetzt mit anderen politischen Strukturen, sodass alles ineinander greifen kann und kein Mensch ja alleine damit ist. Ne? Sei es eine psychosoziale Unterstützung zu bieten oder halt gegebenenfalls halt auch finanziell. Das ist ja auch immer so ein Ding, das Große, das Angst davor ist, ja, ich muss jetzt ganz, ganz viel Geld bezahlen, und da greifen halt diese Strukturen. Aber in erster Linie, wie unterstützen wir Menschen in diesem Prozess? Wir sind da für ein Gespräch, für du kannst bei uns immer anrufen, wir versuchen dir immer da dich gerade abzuholen, wo du bist, ne? Sei es in der GESA, sei es in Haft, sei es, ich bin gerade auf der Polizeiwache oder.
Das klingt ja irgendwie schon sehr gut durchdacht und sehr umfassend. Mhm. Ist euch das von Anfang an klar gewesen, dass ihr diese Struktur braucht, oder ist das dann während der Waldbesetzung entstanden?
Nee, also das war, ich glaube, wir hatten den Vorteil, dass wir Menschen dabei hatten, die erfahrener waren, die nicht die erste Besetzung hatten, sondern die aus dem Hambi-Kontext, die vielleicht in meinem Alter halt schon mehr, noch früher politisch aktiv waren, die gesagt haben, wir brauchen Strukturen, die verschiedenste Ebenen abdecken. Ne? Es ist nicht damit getan zu sagen, wir lassen jetzt uns räumen und sehen dann zu, ja, es ist geräumt und was mit den Menschis da passiert, ist nicht wichtig, sondern es war sehr früh klar, wir müssen frühzeitig anfangen, Strukturen aufzubauen, die noch weiter in die Zukunft sich entwickeln. Es musste sehr früh ein Prozess angestoßen werden, um soweit es geht, Menschen aufzufangen. Genau. Und das ist im Wald, hat es schon angefangen, dass es da Arbeitsgruppen sich gebildet haben, diese ganzen Awareness-Strukturen, die genau geguckt haben, was brauchen Menschen denn, wenn sie aus der GESA wiederkommen, welche Unterstützungsmöglichkeiten hat der Wald, als er noch besetzt war, wie sind die miteinander verknüpft mit den Strukturen aus? Und das heißt damals halt EA und GESA-Support. Genau, und daraus hat sich dann diese Haftunterstützung entwickelt. Also es ist so mit, ist ein Prozess gewesen aus Erfahrungen, aktuellem, den sehr schnell, also es waren viele Menschen da, die sehr schnell erkannt haben, wir müssen auffangende Strukturen entwickeln. Ne? Jedweiger Art.
Voll gut. Ja. Also total beeindruckend, dass ihr das schon im Vorfeld mitgedacht habt. Und ihr hattet dann eine relativ feste Gruppe, die sich darum gekümmert hat? Oder genau, sind also da immer mal Menschen gekommen und gegangen?
Ja, das natürlich. Wie immer in der politischen Bewegung bleibt in der Regel immer so ein harter Kern. Aber der wechselt halt auch schon immer mal so ein bisschen noch. Aber am Anfang war das Engagement sehr groß. Und das war auch wichtig, dass ganz viele Aspekte damit reingeflossen sind. Ne? So viele Ideen, Wünsche, Bedürfnisse. Also wir brauchten ja einen großen Topf an, sage ich jetzt mal, Bedürfnissen, um daraus was zu erarbeiten. Ne? Wir mussten einfach Informationen sammeln, Bedürfnisse sammeln, Befindlichkeitslagen von Menschen, die verschiedenste repressionsbehaftete Situationen erlebt haben. Wie gehen die damit um? Was brauchen die? Und genau, und das waren verschiedenste Gruppen, die sich dann auch autonom organisiert haben und wo auch einzelne Gruppen heute noch bestehen. Es gibt immer noch eine Awareness-Gruppe, es hat sich eine transformative Gerechtigkeitsgruppe gebildet. Neben der Haftunterstützungsgruppe, genau.
Hattet ihr damals euch, also neben dieser Nachsorge und neben dem Angehen von Repressionen auch überlegt, wie ihr Menschen schon im Vorfeld vielleicht schulen könnt oder darauf vorbereiten könnt, mit der Räumungssituation umzugehen, beziehungsweise was waren so Strategien, um Leuten dann aus dem Wald das auch zu ermöglichen, da gut durchzukommen?
Ich glaube, das waren oder dass wir jetzt so als Haftunterstützung, als Ermittlungsausschuss waren relativ wenig oder immer nur mal temporär im Wald, sondern wir haben die Strukturen außerhalb aufgebaut und also jeden Tag 24 Stunden Ermittlungsausschuss gewährleisten, Support außerhalb, die dann wieder in Wald zurückgeflossen sind. Aber im Wald waren schon Menschen, die sehr früh gesehen haben, was ich eben schon sagte, also es war ein Prozess, der im Wald passiert ist. Also ich glaube, zu großen Teilen waren sich viele Menschen nicht bewusst, was es heißt, in der Besetzung zu sein, sei es jetzt da zu leben über ein Jahr oder vielleicht auch, ja, da kommt ein 17-jähriger junger Mensch, kommt da hin und erlebt eine Besetzung und ist total aufgeregt und an dem Tag wird geräumt. Dieser Mensch erlebt ein hohes Maß an Gewalteinwirkung. Der Mensch geht vielleicht mit traumatisierten Geschehnissen da raus. Und wie können wir das war uns klar, aber wir mussten diese Menschen bekommen. Ne? Und das ist aus dem Wald raus passiert, ne? dass im Wald ganz klar geguckt wurde, wer braucht da was. Und dann die Strukturen im Außen und im Innen ineinander gegriffen haben. Aber vorher kannst du das immer schlecht, also du kannst Menschen, du weißt nicht so recht, wer kommt in den Wald, um den Wald zu besetzen. Wer sind die Menschen und was brauchen sie? Ich glaube, das ist eher so ein Prozess, der sich entwickelt aus der Situation raus. Ne? Wobei man weiß, genau wie es braucht eine gut funktionierende Küfa, es braucht was auch immer, braucht es natürlich einen gut funktionierenden Ermittlungsausschuss, es braucht Awareness-Strukturen, die sind klar da gewesen, aber wie die sich dann im Einzelnen entwickelt haben, das hat sich ergeben. Ne? Aber sobald das erste Baumhaus gebaut ist, wissen wir, es stehen Repressionen an und dann bereiten wir uns darauf vor. Genau.
Ich hatte auch bei einer Veranstaltung gehört, dass ihr so außerhalb des Waldes Räume organisiert habt, damit Menschen sich zurückziehen können. Kannst du dazu was sagen?
Genau. Ja, Also das war ganz, ganz wichtig. Das ist hier von Gießen aus passiert. Wir haben uns überlegt, wo könnten die verschiedenen Bedürfnislagen liegen. Wir hatten verschiedene Strukturen dann hier angefragt, die jederzeit erreichbar waren. Und das waren Menschen mit Privaträumen, die gesagt haben, bei uns in der WG ist, also es gingen Listen rum, wo wir so einen Fragekatalog erstellt haben. Sind Menschen immer in der Wohnung oder in der Struktur? Können die es leisten, auch Menschen aufzunehmen und die halt auch ein bisschen aufzufangen, also so eine gewisse Stabilität zu geben, oder bietet ihr nur eine Übernachtung? Also es war so ein Fragenkatalog von ungefähr 20 Fragen, die wir an die Strukturen geschickt haben, und daraus hat sich dann so ein Zusammenschluss gefunden, wo der GESA-Support dann genau wusste, wenn wir die und die Menschen aus der GESA rausholen, können die und die Strukturen angefragt werden wegen Übernachtung. Oder wir hatten einen sehr, sehr guten Kontakt dann zum Camp, also zum Infopoint und zum Camp im Wald, wo diese Shuttle-Dienste halt organisiert wurden, wo gesagt wurden, da wollten Menschen jetzt direkt zurück. Und die sind dann auch direkt zurück in Wald geschattelt worden und da aufgefangen worden. Aber es gab Menschen, die brauchten einfach mal 14 Tage Ruhe. Da hatten wir hier in der Nähe einen Hof, einen Almento-Hof, die gesagt haben, wir können Menschen hier mit einbinden. Dann gab es Menschen, die psychologisch unterstützt haben, die Sitzungen angeboten haben oder einfach Räume zum Sein. Ne? Also das hatte so verschiedene Aspekte, die uns wichtig waren, und das konnten wir auch ganz gut abdecken. Also da war das, die Unterstützung und das Engagement sehr, sehr groß. Ne? Das hat, glaube ich, ziemlich gut funktioniert.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob das gut genutzt wurde und ob du das Gefühl hast, dass das gut funktioniert hat, beziehungsweise ob es vielleicht noch mehr gebraucht hätte, was ihr euch im Vorfeld nicht so überlegen konntet.
Ja, natürlich, du lernst aus allem, was du tust. Mhm. Also klar, und es, ich hatte häufig schon den Eindruck, dass Menschen zu früh wieder in den Wald zurück wollten. Ich so das Gefühl hatte, oh, gebt euch doch lieber jetzt mal einen Tag Ruhe, ihr überlastet euch psychisch und auch körperlich, aber so in so einer Gruppendynamik drin waren, sagen, ja, meine Bezugis sind aber auch im Wald und ich will dahin, aber so ihre eigenen, das hat sich nachher herausgestellt, dass im Nachhinein einige Menschen kamen und haben gesagt, oh, ich bin ausgebrannt, ich bin leer, ich habe keine Energie mehr für eine nächste Aktion, ich habe so ein Aktions- und Besetzungs-Burnout, und ich glaube, da hätten noch mal andere Sachen greifen müssen. Wir haben die Menschen dann häufig auch aus einer gewissen Überlastungssituation phasenweise auch dann einfach gehen lassen. Oder nicht noch mal die Kapazität gehabt, noch mal genau die Menschen noch mal gezielt aufzusuchen und zu sagen, hier habt ihr wirklich alles das, was ihr braucht. Ich habe sie dann sehr viel später wieder kennengelernt oder getroffen und dann häufig erfahren, oh, ich bin leer. Also die Menschen sind häufig ohne sich die nötige Ruhe zu geben, also so ein Ruhebedürfnis nachzugehen, wieder in so einen Aktionismus rein, aus glaube ich, falschen Gründen. Ne? Und das lässt dann häufig leere und ausgebrannte Aktivistis zurück, die lange, lange brauchen, um das halt auch wieder zu verarbeiten. Und das ist ein bisschen schade.
Ja, alles, was ich bisher von dem Polizeieinsatz gehört habe, war das ja auch eine neue Eskalationsstufe, wenn man das so sagen mag. Von wegen teuerster und längster Polizeieinsatz in der deutschen Geschichte. War das was ihr kommen gesehen habt? Oder hat euch das dann in der Intensität und Länge schon doch überrascht? Oder gab es, also, was ist da deine Perspektive?
Ich glaube, das hat so ein bisschen, wenn, also, wir haben das versucht auch ein bisschen zu reflektieren, auch so ins Jetzt rüberzubringen, wie geht Staatsmacht jetzt mit den Aktionen, die wir machen, um welche Mittel werden eingesetzt. Ich glaube, da wurde ein anderer Ton eingeläutet. Ne? Es wurde ganz klar gesagt, wir setzen das durch um jeden Preis. Und diese Qualität hatte das auch. Ne? Da gab es häufig kein Wenn und Aber, sondern das war ein durchdrückend langer Staatsgewalt. Und ja, und das hat natürlich was teilweise sehr Erschreckendes, sehr Angstmachendes für Menschen. Aber es hat aber auch auf der anderen Seite so die Qualität, dass es Menschen gab, die gesagt haben, oder wir aus unseren Zusammenhängen, jetzt gerade, also diese Angst greift bei uns nicht. Ihr könnt es versuchen, das ist massiv, aber umso mehr müssen wir eigentlich in Widerstand gehen. Wir unterwerfen uns nicht dieser Methode. Aber für weniger erfahrene Menschen, glaube ich, war das massiv. Das war sehr, sehr massiv, sehr angstmachend, ja, kein wenig Grundlage der Kommunikation. Also da gab es ja kaum, das Mittel der Wahl war Gewalt. Und das natürlich, ja, gravierend. Und das hatte sicherlich auch nochmal eine neue Qualität und hat eine Tendenz so ein bisschen eingeläutet. Ne? So, zumindest so weit, wie wir das so erkennen können.
Ja, das ist spannend. Also habt ihr da vielleicht auch so eine Reflexion drüber angestellt, ob sich so eine Dynamik und Intensität der Repressionen gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung oder eben auch insbesondere gegen Waldbesetzungen in den letzten Jahrzehnten verändert hat? Also ob das safe ist zu sagen, dass das zugenommen hat oder ob das immer so die eigene Perspektive ist in der Zeit, in der Mensch
klar,
lebt.
Klar ist das gefärbt. Natürlich ist es gefärbt, aber wir glauben das schon. Also gerade, weil wir halt auch hautnah dabei sind. Also wir machen Aktionen, die sehr stark repressionsbehaftet sind. Auch aus dem Waldkontext raus sich entwickelt. Und es wird immer mehr mit Druck und Angst gearbeitet. Also die Zeiten, glauben wir, wo, ja, wenn ich an so die letzten Aktionen, dann werden Menschen einfach weggesperrt. Ja, dann werden die einfach mal in Sicherheitsgewahrsam genommen, ein paar Tage, wenn man jetzt München sieht. Das ist schon, hat eine neue Qualität. Wobei ich nicht glaube, dass die ganz neu ist, die wiederholt sich wieder. Wir hatten ja schon auch Phasen in Deutschland hier, wo viel mit Gewalt und Angstmache und Druck von oben und gearbeitet wird. Das war ein bisschen sachter geworden, aber ich glaube, und das Fatale dabei ist, dass es laut meiner oder unserer Beobachtung halt auch diese Angstmache greift. Also leider ist bei vielen Menschen, die aktivistisch tätig sind, die Angst vor Repression im Moment sehr hoch. Und von daher scheint es funktioniert zu haben. Ja, ist schon, also ich finde ziemlich klar die Tendenz zu erkennen, dass Bilder kreiert werden von, sei es, das ist eine terroristische Vereinigung, die Linksextremen, also so Bilder impliziert in die Köpfe, in die Menschen, die diese Gesellschaft so prägen, das sind die Bösen. Ne? So diese Kehrtwende von, das sind Menschen, die setzen sich fürs Klima ein, die machen das nicht für sich, sondern die machen das für euch, ne? Sondern das drehen und weil halt ganz andere Interessen dahinter stehen, so in diese Richtung, das sind die Bösen und da müsst ihr Angst vor haben. Ne? Und das ist ganz klar zu sehen im Moment, leider.
Mhm. Ja. In US-amerikanischen und ja auch britischen Kontexten gab es das ja auch in den letzten Jahren, dass dann eben auch gezielt so Terrorismusgesetze für ökologische Proteste eingesetzt wurden. Ist das was, was du hier auch feststellen kannst, dass es neue Gesetzesgrundlagen gibt, die das leichter machen, Menschen mit Repressionen zu belegen?
In Bayern zum Beispiel, es wurde dann Wir waren ja jetzt halt in Bayern, von daher weiß ich das. Es ist dann vom Landesgericht dann abgeschmettert worden, aber es wird damit gearbeitet. Also Gesetze werden verändert, um besser agieren zu können, um Menschen, die aktivistisch tätig sind, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, in terroristische, also im Außen negativ besetzte Rolle zu drücken, um zu sagen, hier, das ist falsch, was da getan wird. Und das sind eure Feinde, also wird mit Feindbildern gearbeitet. Und das ist schwierig. Und das, also ich habe das wirklich jetzt in München erlebt und das hatte für mich nochmal eine neue Qualität. Ja.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Also wenn du eine Aktionsform in verschiedensten Bundesländern immer wieder tust, über einen gewissen Zeitraum, und du kannst Entwicklungen, Tendenzen erkennen, ne? Dass du teilweise, was weiß ich, von der Brücke einfach gehen konntest, ne? Und wir jetzt dazwischen die nächste Steigerung, hohe Androhung von Geldstrafen, von wir wissen schon durchaus, was das auch heißt, wenn wir beschuldigt werden, Teil einer terroristischen Vereinigung zu sein oder zu nötigen Widerstand gegen Staatsgewalt und. Das bedeutet oder kann bedeuten, dass wir für längere Zeit weggeschlossen werden. Und damit wird immer mehr gearbeitet. Nun, das hatten wir halt jetzt in München, das klar war, das war uns von vornherein klar, wenn wir das tun, können wir längere Zeit weggeschlossen werden. Und die haben es versucht. Das ist dann, wir waren ein paar Tage in Sicherheitsgewahrsam und wir wurden isoliert. Wir hatten keinen Kontakt untereinander. Und ich habe dann irgendwann gesagt, irgendwann sind die Fahndungsfotos wieder draußen. Also es hat wirklich so eine, ja, wir sind die Feinde Qualität. Mhm. Und ich, das finde ich fassungslos. Ich kann es häufig gar nicht nachvollziehen. Also das, wo ich denke, begreift ihr nicht, dass wir das dann nicht machen? Natürlich bin ich sehr systemkritisch und will das verändern. Natürlich, klar. Aber all das, was ich tue, tue ich für die Menschen und für die Gesellschaft. Und die Menschen sperrt man halt weg. Ne? So wie Ella jetzt. 2 Jahre und 3 Monate. So ein Mensch wird weggesperrt. Einer der friedlichsten Menschen, die ich kenne, wird weggesperrt. So, und das ist schon so eine bedenkliche, sehr, sehr bedenkliche Tendenz.
Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen tiefer reingegangen, auch in die ganze Repression. Was ist vielleicht nochmal so als generelle Information, was habt ihr gerade so für Fälle im Kontext vom Dani? Also sind das Strafverfahren, sind das Ordnungswidrigkeiten? Vielleicht kannst du da einen Überblick geben. Und um wie viele Fälle handelt es sich?
Mhm. Also im Moment ist ja so, dass 2 Menschen aus dem Dani-Kontext inhaftiert sind, beide mit Verurteilung. Und was jetzt so anläuft, sind diese ganzen zivilrechtlichen Sachen, dass die Klagen halt laufen, dass Menschen teilweise schon Bescheide haben über Räumungskosten. Diese Geschichten halt, die trudeln nach und nach jetzt ein. Teilweise sind auch Sachen schon verhandelt und zu Teilen abgewiesen worden, beziehungsweise Menschen sind auch verurteilt worden zu Geldstrafen. Und bislang verhält sich das aber so, dass über Geldstrafen hin, also sind diese beiden Fälle, also 2 Fälle, die jetzt wirklich inhaftiert sind. Und was jetzt so läuft, sind, wie gesagt, diese zivilrechtlichen Geschichten, Übernahme, Räumungskosten. Und das sind natürlich teilweise immense Summen, die da gefordert werden. Von 250 Euro bis 4.000, dann hörst du Zahlen von 14.000 und, die dann so ganzheitlich pro Barrio bezahlt werden sollen. Und diese Sachen laufen halt jetzt. Und da ist halt auch ein wirklich ein bundesweiter Aufruf, wenn ihr solche Bescheide bekommt, lasst die dem EA zukommen als dem Ermittlungsausschuss Abschuss zukommen, damit die gebündelt werden und Sammelklagen gemacht werden können, beziehungsweise Menschen nicht alleine bleiben mit diesen horrenden Forderungen und dann so Einzelaktionen machen, zu einem bekannten Anwalt gehen und das geht nach hinten los, ne? Sondern immer wieder zu motivieren, Mensch, lasst uns das gemeinsam tun. Ne? Da gibt es Strukturen, da gibt es Auffangstrukturen, wo ihr nicht alleine damit seid.
Ist das so ein standardmäßiges Verfahren, Menschen die Räumungskosten tragen zu lassen?
Ja. Deswegen ist ja häufig so, dass Menschen auch, das ist natürlich auch ein Druckmittel. Ne? Wenn man zum Beispiel überlegt, ein Mensch ist noch jung, weiß noch nicht so recht, was will ich denn jetzt noch im Leben? Ja, und dann kriegst du irgendwie so eine Klageschrift mit der Androhung von, sagen wir mal jetzt 14.000 Euro. Du hast erstmal das Ding, ja, wie will ich das denn bezahlen? Ne, ich starte vielleicht mein berufliches Leben, wenn ich da rein will, mein Studium jetzt mal unabhängig davon, dass ich verurteilt bin und dann vielleicht gar nicht mehr in gewissen Berufen arbeiten kann, habe ich auch noch Schulden. Ne? Wie soll das? Und das ist ein großes Druckmittel. Oder dass junge Menschen Angst haben, dass ihre Eltern mit da reingezogen werden, die vielleicht Häuser haben. Es gibt Sparkonten. Und es hat nicht jeder Mensch oder die wenigsten Menschen haben so das Setting wie wir jetzt oder wie ich jetzt, die sagt, ich habe alles weggegeben, ich bin eigentumsbefreit, ich habe keine eigenen privaten Gelder, mich juckt das nicht. Die meisten Menschen juckt das ziemlich, die noch innerhalb dieser Gesellschaft leben. Und ja, und das macht Angst und ja.
Aber du hast ja auch gesagt, dass ihr schon ein paar erfolgreiche Verfahren jetzt geführt habt. Also gibt vielleicht auch Ausblick, dass nicht all diese Summen anfallen.
Ich sehe das überhaupt nicht skeptisch oder nicht, sondern ich glaube, viele Sachen müssen gar nicht bezahlt werden, weil wenn man jetzt so das Urteil in Bambi halt sich anguckt, dass diese Räumung unrechtmäßig war, und dass im Dani durchgesetzt werden können, entfallen all diese Dinge. Ne? Die entfallen, diese Anklagepunkte. Und wenn es Verurteilungen gibt, gibt es Töpfe. Es gibt Repressionstöpfe und wenn nicht genug da drauf ist, werden Geldmittel angezapft. Also ich glaube nicht, und das sehe ich halt auch so, dass Menschen mit Kosten, die da entstehen, alleingelassen werden. Wenn verurteilt, und wir kriegen, und die Anwälte und die Laienverteidigung, also es ist für uns ja auch so ein bisschen so diese offensive Methode, mit Repression umzugehen, mit Gericht umzugehen. Es gibt dann, wenn es trotz alledem zu Verurteilungen kommt, gibt es Strukturen, die das auffangen. Also Geld ist ein Mittel, ne? Das können wir produzieren irgendwie.
Ja, spannend, dass du das auch nochmal so sagst, ne? Geld ist ein Mittel und vielleicht das Auffangen von emotionalen Schäden wird dann vielleicht auch oft nicht mitgedacht, wenn es um Repression geht. Und ich finde das super spannend und total inspirierend, dass ihr das von Anfang an so gesamtheitlich gedacht habt. Was kommt da alles zusammen?
We say goodbye at the beginning of the night, when the rest of this little town will turn off their bedroom lights. We say goodbye before we hit the road, because the paths we take are not the ones that everybody knows. We say goodbye with this fear in our hearts about the people who will do their best to tear our worlds apart. We say goodbye not knowing the next time we will meet, and if there's a chance that we will be alive, 'cause we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other as safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. we have treasures. We have our plans, but they can never be measured by the ways of consequence. 'Cause we can't be sure how fucked up the state decides to react. So we burn up, encrypt our messages, and find it hard to trust every single person that we are desperate to love. 'Cause those outside our circles are always the enemy to us. And we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all. Don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. I see that you've been beaten. I see the cut you deep into your very existence. If you need to take some time, if you need to get away, we can all work together to find somewhere warm and try to stay. This will never be safe, this will never be easy. We will need to call our parents to let them know we're still breathing. But if we hold each other near every step of the way, then maybe it'll be better, maybe it'll be better. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all. Don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together.
Was siehst du so für Strategien in der Zukunft gut, vielleicht für andere Waldbesetzungen, aber vielleicht auch generell für die Klimagerechtigkeitsbewegung, mhm, mit Repression umzugehen und daraus auch zu lernen, was ihr jetzt so erlebt und durchgemacht habt?
Ja, ich glaube, das hat so verschiedene Aspekte. Grundsätzlich erstmal glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns dieser Angstmache unterliegen, dass wir gestärkt aus diesen Sachen rausgehen und sagen, wir kämpfen für das Richtige, ne? Ohne jetzt, es ist immer schwierig, im Richtig und Falsch zu denken, aber wirklich das, was wir umsetzen wollen, das ist es wert, dass wir uns dafür widerständig einsetzen. Es gibt, was uns halt auch wichtig ist zu sagen, es gibt wirklich so auch diese Form der Repression, zum Beispiel dieser, vielleicht drüber nachzudenken, auch wenn ich inhaftiert werde, wie kann ich das kreativ nutzen? Mache ich aus dieser Form eine Aktionsform? Wir nutzen zum Beispiel Gerichtsverhandlungen, um Inhalt, also es ist immer eine kleine Theaterperformance, also macht es öffentlich, macht es anschaulich, zeitstark und widerständig und gestaltet das kreativ. Ne? Verkleidet euch im Gericht, zeigt euch nicht unterwürfig, sondern stark. Also immer so dieser eigenen Stärke und der Inhalte sich bewusst machen und geht damit auch auf die Straße, geht ins Außen. Ne? Lasst euch nicht einen Stempel aufdrücken, sondern geht gestärkt daraus. Nutzt Laienverteidigung, also Menschen aus den Zusammenhängen, die sich in die Thematik ein, holt euch die Menschen, die aus so einem Selbsthilfekontext, ne, Hilfe zur Selbsthilfe, werdet stark und setzt euch auch vor Gericht für eure Sache ein. Ne? Und das ist ein gutes Konzept, glaube ich. Natürlich mit professionellen Anwälten, die wir natürlich auch haben, aber so im Gemeinsamen hat das was sehr Bereicherndes und Stärkendes, ja. Offensiv, kämpferisch.
Voll gut.
Ja, halt schön. Ja. Und weitermachen, also einfach, ja, weitermachen ist wichtig. Also, Und ich weiß auch, dass da jeder Mensch so seine eigene, ich glaube, wir dürfen da wirklich, wenn ich das jetzt so von den letzten Sachen mir so vor Augen halte, wo ich so im Nachhinein gedacht habe, ich habe zu wenig auf die Bedürfnisse Einzelner geachtet, so auch auf auch immer wieder Ängste und Bedürfnisse nicht zu vergessen. Also so ein planker Aktionismus oder sagen, wir machen das jetzt kämpferisch, ist das eine, aber wir sind Mensch und wir haben halt nun mal Bedürfnisse und die dürfen dabei nicht verloren gehen. Die müssen oberste Priorität haben, sonst nimmt es wird wenig kraftvoll, was wir tun, wenn wir nicht unsere eigenen Bedürfnisse dabei berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, wichtig bei sowas.
Mhm. Würdest du sagen, dass vielleicht auch die Intensität der Repression dazu geführt hat, euch näher zusammenzubringen und vielleicht jetzt auch nochmal im Nachgang vielleicht auch viel mehr so ein Gefühl von, es endet nicht an der Besetzung zu haben? Also gelingt euch das so?
Schwierig. Oh, es ist schwierig.
Okay.
Ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich glaube schon, dass sich das auch ein bisschen gespalten. Also wie gesagt, ich glaube, ich hatte es eben auch schon mal so ein bisschen angerissen, dass es natürlich weiter einen daraus gestärkten aktivistischen Kern gibt. Dass es schon Strukturen gibt, die weiterarbeiten, aber auch vieles weggebrochen ist. So, ich frage mich häufig, wo die Menschen geblieben sind, ne, und was mit denen passiert. Und lernen die daraus für die nächste Besetzung oder gehen die niemals mehr in eine Besetzung oder machen Aktionen? Ich glaube, es hat so beides. Aber so ein bisschen hatte ich so das Gefühl, dass Menschen mehr Angst vor Repressionen haben als vorher. Ja. Und von daher ist umso wichtiger, so diese unterstützenden Strukturen, jede Struktur sich nochmal anguckt, was haben wir gemacht, und jeder hat ganz, ganz viel gemacht, aber was können wir dann noch verändern, ne, um auch Menschen wieder abzuholen und aufzufangen und zu motivieren hier, wir machen weiter. Ne, gebt nicht auf und kapituliert nicht, sondern kämpft weiter für die Sache. Ne. Aber das klingt halt auch so ein bisschen pathetisch, aber so sehe ich das halt.
Ja, so ein bisschen pathetisch ist ja auch manchmal ganz gut.
Ja.
Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden willst, was dir zu kurz gekommen ist? Unseren Hörerinnen noch sagen, wo sie Informationen finden zu eurer Arbeit und genau, wie sie sich weiter informieren können über die Geschehnisse in Dani, also, und auch den Umgang mit den Repressionen vielleicht.
Genau, es gibt eine Haftunterstützungsseite, freedomallblocks.org, und da findet man alle Adressen, oder auf Haftunterstützung, einfach im Internet Haftunterstützung Hessen, dann ploppt diese Webseite auch auf, da stehen die Telefonnummern drin, die E-Mail-Adresse wird angezeigt. Ich glaube, am einfachsten ist Haftunterstützung Hessen einzugeben und dann kann man uns, glaube ich, ganz gut erreichen. Oder was natürlich halt auch ist, was Menschen immer noch machen können, im Dani gibt es ja auch immer noch ein Dani-Camp und ein Gästinnenhaus, die auch wissen, wie wir wo zu erreichen sind. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, oder über die Rote Hilfe, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also es gibt verschiedenste Optionen, uns zu erreichen.
Beziehungsweise gibt es jetzt ja auch im Nachhinein noch einiges, was Menschen sich anschauen können. Du hattest das Theaterstück erwähnt.
Genau.
Ich habe auch gehört, dass es ein Buch geben soll. Kannst du dazu noch was sagen?
Mhm. Also es wird bald ein Anti-Auto-Buch geben. Das wird jetzt bald erscheinen. Also eins ist schon erschienen im Seitenhieb Verlag. Und ein zweites wird bald erscheinen. Genau, das ist auch auf der Seite von der Projektwerkstatt Saasen, kann kriegt man da Informationen? Also wenn Menschen halt wirklich Informationen jetzt über das Buch haben oder über die Bücher haben wollen, Projektwerkstatt Sasen, da können die vorbestellt oder Informationen darüber geholt werden. Was die Theaterperformance anbetrifft, ist aus dem Aktivistenkreis, haben wir diese Räumung von Ella nachgestellt und die derweil dreimal aufgeführt. Und als nächster Aufführungsort wird wahrscheinlich die nächste Verhandlung im Dezember von Ella sein, hier beim Landgericht in Gießen. Und es ist daraus, aus diesem Film, aus dem Videomaterial, was das Unterstützi-Team aus Originalmaterialien hat, ist ein Film entstanden und der wird jetzt bundesweit in ganz vielen Städten am 1. Oktober uraufgeführt. Da kann auch Informationen über die Haftunterstützung, über die Haftunterstützungsseite geholt werden oder über die Projektwerkstatt. Genau. Oder es gibt noch eine Free Ella Gruppe, da kann man sich auch informieren, also einfach ins Netz gehen, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sich da zu informieren. Oder halt wirklich in der Stadt, wo man lebt oder in einem Ort, wird dann am 1. Oktober bei uns dieser Film gezeigt. Oder man kann sich jetzt auch den Trailer schon angucken auf YouTube und der heißt Free Ella, der Film. Da können Menschen sich schon mal so ein bisschen reinschauen und gucken, was das so ist. Genau.
Cool, vielen, vielen Dank dir. Wir werden die ganzen Links auch in den Sendungsnotizen unter der Sendung verlinken. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Gedanken und Perspektiven in dem Gespräch. Super spannend, was du gesagt hast.
Danke.
Genau, und ich wünsche euch viel Kraft und Energie, um weiterzumachen mit dem, was ihr macht. Und genau, denke, dass euer Ansatz auch total viel bewirkt für weitere Aktionen.
Ja, ich danke dir oder wir danken euch und
sehr gerne. Mach's gut.
Okay, einen
bye schönen
bye.
Tag dir.
Tschüss.
Ciao,
tschüss.
Thank you.
in der letzten Stunde das Interview mit Jule von der Haftunterstützung Hessen gehört, was wir am 29. September aufgezeichnet haben. Ich denke, es ist ziemlich gut deutlich geworden, dass uns Repression alle auf ganz unterschiedliche Arten trifft und es total wichtig ist, dass wir der Repression gemeinsam entgegenstehen und diese Repressionen auch auf all ihren unterschiedlichen Ebenen als das sehen, was sie ist, als ein Angriff auf unsere gelebte Widerständigkeit, als ein Angriff auf unsere Vision von einer besseren und lebenswerteren Welt. Und dass die sowohl emotional als auch finanziell als auf unsere Strukturen wirkt und wir aber in all diesen Ebenen auch dem entgegenstehen können, davon haben wir jetzt in dem Interview nochmal einen guten Eindruck bekommen. Das war's mit unserer Oktobersendung. Die Musik zwischendurch war von System Failure und könnt ihr auf Bandcamp nachhören. Unsere Sendung findet ihr auf freie-radios.net und auf a-dresden.org. Und die angesprochenen Links findet ihr alle in den Sendungsnotizen. Dann danke fürs Zuhören und einen schönen, widerständigen Herbst euch. Bis nächsten Monat.